unser Thema heute. Der Polizeiberuf. Gefährlich, vielfältig und herausfordernd. Sollte Schlimmes passieren, ist auch die Polizeistiftung zur Stelle. Wie die Stiftung Hilfe leistet für Helfer in Not, das besprechen wir jetzt mit dem Vorsitzenden der Bayerischen Polizeistiftung, erster Polizeihauptkommissar Thomas Lintl.
Wir unterstützen diese Wertschätzung, die jeder Einzelne verdient hat, dafür, dass er 24/7 seinen Dienst für uns leistet. Uns meine ich die Bevölkerung, für jeden Einzelnen.
Mit dem Sternekoch Alexander Herrmann aus Wirsberg, einem prominenten Unterstützer der Stiftung.
Ich glaube, wir haben alle einen großen Respekt vor dem, was die Polizei im Alltag leistet. Also wenn einmal irgendwo ein Polizist steht, einfach mal hinzugehen und sagen, vielen herzlichen Dank, toll, dass es euch gibt. Nichts im Leben ist selbstverständlich.
Mit Lisa Kunert, Polizeiobermeisterin, bei einem Einsatz verletzt und von der Stiftung unterstützt.
Die Polizeistiftung hat auch Polizeihäuser, wo man auch umsonst dann quasi noch einen Aufenthalt angeboten bekommt, wenn einem was passiert. Das ist wirklich eine super tolle Sache, man kommt super runter. Es ist wahnsinnig gut, dass es die Leute gibt bei der Polizeistiftung.
Und mit dem bayerischen Innenminister, mit Joachim Herrmann.
Wir sollten insgesamt überall unterwegs sein und mehr Respekt gegenüber den Menschen bekunden, die für unser aller Sicherheit unterwegs sind.
Herr Minister, ich dachte, wenn Polizisten im Einsatz was zustößt, sind sie staatlich abgesichert. Wozu eine Polizeistiftung? Was macht die?
Ja, der Staat leistet über die verschiedenen Gesetze in der Tat natürlich auch Hilfe für Beamte, die schwere Verletzungen erleiden. Aber es gibt am Schluss immer irgendwelche Lücken in bestimmten Konstellationen. Es gibt die Situation, dass natürlich die langfristige Versorgung für länger gediente Beamte besser ist als für solche, die erst recht kurzfristig dabei sind. Es hängt manchmal dann von der Schwere des Unfalls ab, von der Einstufung, wie das immer in unserer Gesetzesbürokratie so ist. Und darum ist es ganz, ganz wichtig, dass für bestimmte Fälle, wo man sonst sozusagen durch den Rost fallen würde, es die Hilfe dieser Stiftung gibt, die gerade dann, wenn die staatliche Versorgung ausfällt, ganz entscheidend helfen kann.
Herr Lintl, Sie sind Vorsitzender der Polizeistiftung. Haben Sie jetzt konkrete Beispiele? Welche Fälle unterstützen Sie?
Wir haben natürlich eine Vielzahl von Fällen. Wir haben Personen, Kolleginnen und Kollegen, die beim Sturz verletzt worden sind, wenn sie einem Straftäter hinterherlaufen. Es ist dunkel und man sieht das Loch im Boden nicht und verletzt sich schwer am Knie, bis hin zu dramatischen Ereignissen. Gerade jetzt aktuell natürlich im Zusammenhang mit Schusswaffengebräuchen, wo eine enorme psychische Belastung da ist. Das ist so diese extreme Spanne, in der wir uns bewegen. Zwischendrin ganz viele Bänderverletzungen, Knochenbrüche. Also das Spektrum, das ärztliche Spektrum, das Verletzungsspektrum ist schon groß.
Polizeiobermeisterin Lisa Kunert, was ist Ihnen konkret passiert? Wie sieht die Hilfe aus der Polizeistiftung bei Ihnen?
Also kurz gefasst, wir waren beim Eishockey eingesetzt. Da war ein Flüchtling vor der Eishalle, der hat dann ein verfassungswidriges Kennzeichen zum Gruß benutzt. Daraufhin wurden wir nach draußen gerufen. Er konnte lediglich seinen Namen nennen, hatte keine Ausweisdokumente dabei. Daraufhin sind dann mein Kollege und ich mit ihm zur Passnachschau gefahren und zur Wohnsitzüberprüfung. Während der Fahrt hatte er die Handfesseln angelegt, aus eigensicherungstechnischen Gründen für uns. Als wir dann angekommen sind, haben wir sie ihm runtergemacht, weil wir gesagt haben, es sind alles Kriegsflüchtlinge. Wenn wir da reingehen, ist es vielleicht besser, wenn er ruhig ist, wenn wir sie abmachen. Wir waren letztendlich dann drinnen und dann hat er aber versucht, einen Dolmetscher anzugehen, also hat den Dolmetscher auch beleidigt, hat auch versucht, den Dolmetscher anzugreifen. Daraufhin haben wir ihm die Handfesseln wieder angelegt, haben dann natürlich im Zimmer nachgeschaut nach den Ausweisdokumenten, haben noch alles vorgefunden. Es hieß von denjenigen, die die Flüchtlingsunterkunft betreiben, er darf heute Nacht nicht mehr hier schlafen, er hat ein Hausverbot, er muss gehen. Wir haben ihn dann nach draußen begleitet, haben ihn halt ausgesprochen, dass er einen Platzverweis für heute Nacht hat. Daraufhin hat er erstmal gar nicht reagiert. Mein Kollege hat es ihm nochmal gesagt, hat es ihm auch gezeigt und daraufhin hat er sich schon umgedreht und hat mit der Faust meinem Kollegen ins Gesicht geschlagen. Ja, und dann waren wir eigentlich schon drin im Widerstand. Also dann haben wir versucht, ihn zu Boden zu bringen. Er war größer als ich und mein Kollege, also wir haben wirklich rumgerangelt mit dem. Letztendlich sind wir dann mit dem in den Bauzaun, um ihn zu Boden zu bringen. Über eine Baustellenbarke auf die Straße lagen dann am Schluss mit dem da unten. Meinem Kollegen wurden sämtliche Arbeitsutensilien entrissen. Ja, und irgendwann ist es uns dann gelungen, also mir über den internen Funk Verstärkung zu rufen. Die Einsatzzentrale hat es auch schon mitbekommen, hat dann auch schon Unterstützung geschickt und dann waren auch innerhalb von 5 Minuten, denke ich, waren so viele Kollegen da und die haben uns dann schon runtergezogen und dann ging es ins Krankenhaus.
Da ging es ins Krankenhaus und da macht man sich natürlich dann so seine Gedanken.
Ja, ich muss sagen, also ich war eigentlich so schockiert von dem Ganzen, dass ich habe weder Schmerzen noch sonst was gespürt. Das Einzige, was ich hatte, war, meine Hand hat minimal gebrannt und war leicht gerötet, aber sonst hätte ich jetzt gesagt, fehlt mir eigentlich nichts. Und im Krankenhaus haben die dann gesagt, mein Handgelenk ist angebrochen, Schürfwunden hatte ich, ja, und dann bin ich erstmal ausgefallen in der Arbeit. 5-6 Monate, glaube ich, waren es.
Herr Lintl, wie kommt dann so ein Fall zu Ihnen, zur Polizeistiftung? Wie entscheiden Sie dann, da
unterstützen wir, da flankieren wir?
Also vom Grundsatz her haben wir mittlerweile ein sehr gutes Netzwerk in Bayern mit den Personalräten, mit den Dienststellen aufgebaut. Wir bekommen sehr schnell Informationen, dass irgendwo was passiert ist und prüfen dann zusammen mit den Verantwortlichen vor Ort. Ich selber kann ja nicht überall sein, aber mit vielen Verantwortlichen in den einzelnen Polizeipräsidien, ob das was für die Stiftung wäre, sprich, wie schwer ist die Verletzung, wie lange ist jemand ausgefallen. Das sind für uns die zwei großen Faktoren, die das dann entscheiden, ob wir da draußen Stiftungsfall machen. Also wir achten schon sehr darauf, dass wir leider, muss man sagen, eine gewisse Qualität von Verletzungen nehmen. Ja, natürlich, am schönsten werden gar keine Verletzungen, aber so blauäugig darf man, glaube ich, nicht sein. Und dann entscheiden wir in unserem Stiftungsvorstand über die Höhe der Zuwendung.
Frau Kunert, war Ihnen klar, dass Sie wieder dienstfähig werden oder geht da in dem Moment einem alles durch den Kopf? Oh Gott, ist mein Traumjob weg? Muss ich was anderes machen?
Ja, das hat man tatsächlich schon im Kopf. Vor allem bei mir war es meine rechte Hand. Ich bin Rechtshänderin, das heißt, rechts ist auch meine Schusshand, mit der ich alles mache. Die Hand hat zum Teil gar nicht funktioniert, hat nicht richtig durchblutet. Das war halt dann schon so, dass ich gesagt habe, okay, kann ich das noch weitermachen oder nicht? Und das hat dann natürlich auch ziemlich belastet, das Ganze.
Alexander Herrmann, bekannt als Sternekoch, als Fernsehkoch, aber vielleicht weiß es nicht jeder, auch der Polizeifamilie sehr, sehr verbunden. Sie haben das Kochbuch gemacht. Heldenküche waren, ich glaube, bei so ziemlich allen Polizeibereichen dabei. Wenn Sie sich die schrecklichen Erlebnisse gerade anhören, haben Sie Ähnliches auch gehört bei den Einheiten, bei denen Sie waren, wenn Sie sich ausgetauscht haben?
Also wir haben eigentlich selten über den ganz schwierigen Fall gesprochen, sondern eigentlich immer, was treibt dich an und was sind die Herausforderungen? Von der Historie her ging das, glaube ich, 2016 ging das damals los, dass die Bereitschaftspolizei ist in Bamberg und der damalige Präsident wollte mit mir einen Termin machen. Und dann waren wir so zusammengesessen und dann hat er einfach gesagt, ich soll doch mal in die 14 Ausbildungsbetrieben kommen, in einen davon und dann soll ich dem Kollegen in der Küche mal über die Schulter schauen. Vielleicht habe ich dann einen Tipp für ihn. Und dann habe ich gesagt, na, das machen wir nicht. Und das war natürlich erst einmal so, dass er mich ein wenig angeschaut hat. Dann habe ich gesagt, wir müssen das anders machen. Ich kann nicht zu einem Kollegen hingehen, Kochkollegen, und kann sagen, ich gebe dir jetzt mal einen Tipp, weil ich habe gar keine Ahnung, mit welchen Voraussetzungen er da arbeitet. Aber ich mache einen anderen Vorschlag. Er soll die alle fragen. Ich lade die einmal zu mir ein. Sollen sie zu zweit kommen, einmal essen und an einem Samstag bei mir nochmal mitarbeiten. Und dann setzen wir uns zusammen, finden eine Lösung. Vielleicht müssen wir irgendwas entwickeln. Und so entstand eigentlich erstmal der Power Panther Shake damals. Ein Eiweiß-Shake, kann man sagen, mit Haferflocken und Leinsamen, der sehr satt macht, sehr hochwertig ist.
Also Treibstoff für Einsätze.
Kann man so sagen. Ja. Und so bin ich da vielleicht auch hingekommen und dann kann ich auch gleich sagen, wo die Motivation herkommt ist. Ich weiß noch, 2018 war ich in Dachau zum Gesundheitstag. 2018, wissen wir noch, da war das Wetter recht schön. Da stand mein Auto da und ich habe das so aufgemacht und ich hatte gefühlt, da drin sind 70 Grad und habe mir gedacht, lass das ein wenig auskühlen. Und neben mir stand in der Sonne einer vom USK in so einem kompletten Anzug, schwer entflammbar, deswegen nichts mit atmungsaktiv und stand da eine Viertelstunde in dieser Sonne, während mein Auto abgekühlt hat und schwitzt nicht. Der hat einfach nicht geschwitzt, der war körperlich sowas von stabil und dann habe ich angefangen, mich dem zu unterhalten und dann hat er mir mal erklärt, was es bedeutet, wenn du einen Helm auf hast, dass du nicht einfach alles siehst, sondern du siehst nur so. Du hörst ja auch nicht richtig, geht ja alles über Funk. Die Sachen, die du anhast, sind schwer. Dann ist es ja so, wenn einer vor dir steht und du bist immer in der Unterzahl und. Und dann ist mir erstmal so bewusst geworden, was man mental leisten muss, und das ist nämlich genau der Punkt, es geht ja nicht nur allein um das Gelenk, der mentale Moment, in so einem Konflikt gewesen zu sein, um da auch wieder rauszukommen, das hat damals, ich kriege richtig Gänsehaut, mir einen so einen großen Respektschub gegeben, dass für mich klar war, viele Prominente sagen immer, bitte spenden Sie für hier, sorgen Sie für da, da ist etwas, das ist nicht so gut, lass uns hier mal was machen, und ich habe gedacht, ich mache das anders. Für mich war in dem Moment klar, ich möchte die Helden unseres Alltags, unserer Gesellschaft eigentlich feiern. Und es ist für mich die bayerische Polizei. Ich finde es als unfassbar wichtig, als jetzt nenne ich mich mal einfach als Bürger, für das, was da passiert, was da geleistet wird, einfach auch Haltung zu zeigen. Ich bin dankbar für jeden Einzelnen, der da draußen präsent ist, der da rumläuft, für unseren Alltag. Das ist für uns elementar wichtig.
Herr Minister, spürt es die Polizei auch oder was kriegen Sie da gefeedbackt, dass der Alexander Herrmann da mit an Bord ist oder dass überhaupt Prominente unterstützen, auch in anderen Aktionen?
Das wird von den Kolleginnen und Kollegen der Polizei schon sehr genau wahrgenommen. Die einen sind sowieso Fans von Alexander Herrmann, also die beiden Herrmann sind übrigens nicht miteinander verwandt. Ich schätze sie sehr, nicht nur wegen ihrer Kochkünste, sondern in der Tat auch wegen dem Alexander Herrmann, ihrem klaren Bekenntnis auch zu unserer Polizei. Wir können ja insgesamt feststellen, die überwältigende Mehrheit unserer Bevölkerung steht hinter unserer Polizei. Das ist gar keine Frage. Und das zeigen viele Meinungsumfragen und das spürt man auch im Alltag. gibt eine Minderheit, die da ein Problem hat. Die einen, weil sie sowieso eher, was weiß ich, kriminell denken und die anderen, weil sie irgendwelche politischen Aversionen haben und generell gegen Staat und Polizei und sonst was sind. Aber die allermeisten in unserem Land wissen, was sie an der Polizei haben. Und trotzdem ist es ganz wichtig, dass auch prominente Leute wie Alexander Herrmann sich da klar dazu bekennen. Und es hat in der Tat mit diesem Power-Hunter-Shake begonnen, dass ein Alexander Herrmann sich da extra Zeit nimmt dafür und solche Dinge produziert und dann auch persönlich da ist, ja, nicht nur so Videogrußbotschaft übermittelt, sondern persönlich da ist. Da hat man den damals schon den Eindruck, das hat vielen Kolleginnen und Kollegen gerade bei der Bereitschaftspolizei sehr gut gefallen. Und seitdem hat Alexander Herrmann das auch immer wieder konsequent fortgesetzt und auch dieses wunderbare Kochbuch geschrieben, Heldenküche, das natürlich auch eine besondere Referenz an die bayerische Polizei ist, an die Kolleginnen und Kollegen. Und da habe ich wirklich großen Respekt davor, weil ich weiß, das ist so, da gibt es immer auch irgendjemand, der sagt, hoppla, warum macht er das und hat er nichts Besseres zu tun oder ähnliches mehr. Und deshalb freue ich mich, wenn es immer mal wieder auch ganz prominente Persönlichkeiten gibt, die sich so auch hinter unsere Polizei stellen. Und ich glaube, beim Alexander Herrmann, so haben das, glaube ich, die meisten Kolleginnen und Kollegen auch wahrgenommen, ist es eben einfach glaubwürdig. Das war nicht nur so eine Einmalaktion, sondern er kommt immer wieder, so wie heute auch. Und das ist etwas, was wir dann schon sehr zu schätzen wissen.
Bei Ihnen intern spüren Sie auch diesen Effekt, den die Unterstützung von Prominenten in der Öffentlichkeit hat?
Ja, mit Sicherheit. Also ich denke durchaus, dass das schon wahrgenommen wird.
Ich glaube, dass es total wichtig ist, dass wir zeigen, wie viel Vielfalt wir haben. Das ist das eine. Aber auch, dass wir uns der Bevölkerung präsentieren, und zwar absolut im Positiven, dass wir dementsprechend auch positiv wahrgenommen werden. Und so wie der Herr Minister gesagt hat, ganz, ganz viele Menschen in der Bevölkerung wertschätzen uns sehr hoch, dass wir natürlich nur mit einem kleinen Prozentsatz zu tun haben und mit dem vielleicht immer wieder und dass wir in mancher Straße schon in der Hausnummer genau wissen, wer da wohnt, weil wir jeden Monat zigmal hinfahren. Das ist völlig normal. Und auch wir müssen aber aufpassen, dass wir es nicht nur auf diesen kleinen Teil reduzieren. Uns muss immer klar sein, dass der ganz große Teil der Bevölkerung es wertschätzt, uns Danke sagt, dass wir den Dienst tun.
Ja, ich meine, das Buch war halt einfach auch mal eine Chance, denn machen wir uns nichts vor, ist vielleicht auch ein Teil der Job der Journalisten, wenn ein Fehler passiert, wird darüber berichtet. Und das ist auch das, was echt herausfordernd ist, weil der Fehler ist ja auch nicht grundsätzlich zu vermeiden. Du kannst alles dafür tun, dass es so klein wie möglich ist, dass du ihn nicht passiert, aber er kann einfach passieren. Und selten liest du irgendwo darüber, es war, keine Ahnung, eine große Demo, gerade in München, was auch immer, nichts passiert, alles perfekt von den Kolleginnen und Kollegen aus der Polizei, wirklich flankiert, Gratulation, Dankeschön, dass es sich macht. Schreibt ja keiner.
Weil dann ist ja keine Nachricht.
Ja, und das ist ja auch, es ist ja auch der Standard. Also das müssen wir ja jetzt auch mal so hindern. Die Sicherheit, dass es gelingt, ist ja im Grunde das Ziel. Und wenn man es übertreibt, sogar das Minimalziel. Und gleichzeitig ist es aber auch das Maximale. Das ist so eng beieinander. Und einfach auch mal herzugehen mit Heldenküche. Und ich habe mich wirklich mit allen unterhalten. Und dass das auch was im Handel ist. Das haben wir ja nicht nur für uns gemacht. Das ist ein Statement in dem Handel draußen. Dass auch Kolleginnen und Kollegen von der Polizei einfach auch sagen können, ich kaufe das und verschenke das einfach. Das ist diese Wertschätzung, dass es mal nicht immer nur um, was ging schief, was besonders ein Brennpunkt, sondern einfach nochmal, wir haben so einen schönen Satz von dir gelernt, in jeder Uniform steckt der Mensch. Und das muss man nämlich da betrachten. Und darum ging es mir hier bei Heldenküche, weil ich muss einfach sagen, für mich sind es einfach Helden, was die da leisten, was das oft junge Menschen, Auszubildende, die ich bei mir habe, die sind im selben Alter wie Leute, die fast schon auf Streife gehen, was die aushalten müssen, was mit denen passiert, wie die Rechtslage teilweise ist, was die aushalten müssen, mental. Das sind wirklich Helden.
Herr Minister, wie hat sich das denn verändert? Sie haben jetzt neueste Zahlen vom Landeslagebild, Gewalt gegen Polizeibeamte. Was vernehmen Sie da für eine Tendenz?
Wir haben vor über 10 Jahren angefangen, das überhaupt regelmäßig zu erheben. Wir hatten vorher eine Situation, dass wir zwar gespürt haben, ja, da und dort immer wieder auch brutale Gewalt gegen Polizeibeamte. Und zwar nicht nur der schwere Bankräuber, sondern eben auch in solchen Situationen, die aus dem vorherigen Nichts eskalieren, wie wir das gerade von der Kollegin gehört haben. Viele Leute, die selbst unter Drogen stehen oder besoffen sind und in der Situation dann randalieren gegen Polizeibeamte und. Wir haben gespürt, das nimmt eher zu, aber wir hatten das nicht konkret. Und deshalb haben wir dann ein solches regelmäßiges Landeslagebild Gewalt gegen Polizeibeamte erstellt. Und deshalb haben wir jetzt über die letzten Jahre schon so einen Überblick. Im Moment sieht es so aus, als ob es jetzt in den letzten 1-2 Jahren ein bisschen stagniert, also nicht mehr weiter stark zunimmt, wie das jetzt etliche Jahre der Fall war. Das ist schon mal ein ganz gutes Zeichen. Trotzdem sind es einfach in der Summe noch viel zu viel Gewalttaten. Das deshalb ist es wichtig, dass wir darüber reden. Es ist wichtig, dass wir Respekt einfordern. Wobei ich ausdrücklich darauf hinweisen, es sind nicht nur Polizisten betroffen. Wir erleben das auch inzwischen bei anderen Einsatzkräften, bei Feuerwehrleuten, bei Rettungssanitätern und, und. Aber die Polizei ist natürlich häufig am intensivsten, unmittelbar im Clinch, auch mit Rechtsbrechern, hat natürlich auch die Aufgabe, manchmal gerade von sich aus auch Rechtsbrecher zu stoppen. Und damit ist da natürlich auch schon das Risiko, unmittelbar in Gewalttaten verwickelt zu werden, noch größer als bei den anderen Einsatzkräften. Ich glaube, es ist uns gelungen, schon die Öffentlichkeit etwas stärker dafür zu sensibilisieren. Gleichzeitig sind das Themen, die natürlich auch die Ausbildung der Polizei, der jungen Polizeibeamtinnen und Beamten ganz wesentlich mitprägen, die jungen Kollegen auch noch besser auf solche Situationen vorzubereiten, auf das Mentale, auf die Frage, wie man kommunikativ versuchen kann, die ein oder andere Situation zu deeskalieren, was aber leider nicht immer gelingt. Und darum habe ich das Beispiel eben angesprochen von Leuten, die alkoholisiert sind oder unter Drogen stehen, mit denen kann man eben dann keinen rationalen Dialog mehr führen, weil die schon eben völlig weg sind. Und auch da ist es wichtig, dass sich Polizisten natürlich dann möglichst auch wehren. Wirklich wichtig ist aber natürlich auch immer die Unterstützung durch die anderen Kolleginnen und Kollegen. Also über die Jahre, es hat leider zugenommen. Mir ist aber nochmal wichtig, immer darauf hinzuweisen, und auch wenn es mehr Fälle sind, als das vor 20 oder 30 Jahren der Fall war, dann müssen wir trotzdem immer wieder auch daran erinnern, doch die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung steht hinter unserer Polizei. Also wir müssen einerseits diese Entwicklung sehr ernst nehmen und dürfen trotzdem nicht sozusagen uns selber in eine Situation hineinreden, als ob jetzt sozusagen alle Welt gegen die Polizei verschworen wäre. Nein, das ist überhaupt nicht so. Die ganz große Mehrheit der Menschen in unserem Land weiß sehr genau, was sie an unserer Polizei hat, was sie an den einzelnen Kolleginnen und Kollegen der Polizei hat, und ist auch sehr dankbar dafür.
Frau Kuhnert, wenn Sie die Entwicklung so selber sehen, hat man mehr Sorge, dass Gewalt plötzlich eskaliert, also bei völlig harmlos wirkenden Einsätzen?
Ich glaube, diese Sorgen darf man sich gar nicht machen, weil jeder Polizist von uns, der auf der Straße ist und auf der Straße arbeitet, der macht das gerne. Und ich denke, wir wissen alle, was passieren kann, wenn man auf der Straße ist, dass sich eine Situation total schnell entwickeln kann. Und wir sind, wie gesagt, gut drauf trainiert worden. Also ich denke, wir wissen alle, wie wir mit sowas umgehen müssen. Natürlich kann es auch mal schief gehen. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, ich habe Angst auf der Straße, weil sonst sollte man halt nicht auf die Straße gehen. Und dafür haben wir viele Möglichkeiten bei der Polizei.
Wie haben Sie das mental verarbeitet, was Sie erlebt haben? Das eine ist ja das Handgelenk, das Gebrochene. Wenn es wieder top heilt, wenn die Physio top ist, alles fein. Aber was macht das mit dem Kopf und wie kriegt man das wieder raus?
Ja, ich muss sagen, ich hatte am Anfang wirklich diesen Schock, weil es halt so schnell ging und ich es mir eigentlich gar nicht erklären konnte. Und ich habe in meinem Kopf wirklich gedacht, okay, was wäre gewesen, wenn er jetzt dem Kollegen die Waffe auch noch entrissen hätte? Er hatte, wie gesagt, schon mehrere Arbeitsutensilien entrissen gehabt. Unter anderem auch einen Schlagstock, Handfesseln waren auch weg von ihm. Ich glaube, dann geht man damit ganz anders um. Aber in dem Fall, muss ich sagen, habe ich es eigentlich ziemlich gut verarbeitet. Also ich war eigentlich mehr oder weniger ziemlich genervt davon, dass ich nicht mehr arbeiten konnte. Das war für mich so das Schlimmste. Und das Eingeschränkte halt mit der rechten Hand. Aber ansonsten, muss ich sagen, habe ich es ziemlich gut weggesteckt.
Herr Lintl, das passiert aber nicht allen so positiv, dass es gut wegstecken. Wie hilft denn da die Polizeistiftung?
Ja, zum einen denke ich, ist es ganz wichtig, dass wir dem Einzelnen, dem Betroffenen eine Gesprächsplattform bieten, dass sie merken, dass sich ganz viele Leute um den Einzelnen kümmern. Für uns als Stiftung, aber auch alle, wie wir hier sitzen, ist es immer ganz wichtig, dass wir den Einzelnen nicht vergessen. Und für mich, neben dem, was Alexander Herrmann schon gesagt hat, dass in jeder Uniform ein Mensch steckt, ist auch für mich noch so ein Satz, dass es ganz schwer ist, das Wort kümmern mit Leben zu erfüllen. Wir versuchen das alle zusammen. Und diese Botschaft dem Einzelnen, wenn er dann in so einem Gesprächstermin sitzt mit mir als Stiftungsvorsitzender und ich kann ihm eine Zuwendung übergeben, dieses Gefühl nimmt er positiv mit. Und dann geht er mit einem gewissen Lächeln aus einer Situation raus, die am Anfang eigentlich ganz dramatisch war. Dann haben wir eigentlich das erreicht, was wir erreichen wollten, ihm zu zeigen, dass er nicht allein ist. Kein einziger wird vergessen. Und das ist, glaube ich, die wichtigste Botschaft bei dem Ganzen.
Also neben dem Finanziellen auch das Mentale und zu spüren, da ist ein großes Team da, ein großes Netz.
Man erlebt es tatsächlich sehr häufig, dass der Einzelne dann sagt, oh, jetzt haben wir eine Stunde oder vielleicht sogar noch länger mein Präsident, meine Präsidentin zugehört. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was auf meinem Scheck draufsteht, weil dass die mir zugehört haben, dass die meine Schilderung wahrgenommen haben, das war für mich das Erlebnis jetzt gerade.
Alexander Herrmann, Sie haben viele Erlebnisse gehabt in verschiedenen Polizeisituationen, weil Sie Beamtinnen und Beamte getroffen haben, unter anderem auch, ich glaube, bei einer Verkehrskontrolle dabei gewesen. Wie reagieren denn die Autofahrerinnen und Autofahrer, wenn da plötzlich der Sternekoch steht?
Also das war ja so, dass in allen Abteilungen habe ich ein, zwei ausgewählte Kolleginnen, so sagt man das, und Kollegen ja, getroffen, also nicht von mir, sondern von der Polizei. Und die müssen ja vorher gefragt werden, ob sie das wollen, weil die wurden ja fotografiert. So, und dann war ich also bei der Verkehrspolizei und dann haben wir gesagt, komm, wir stoppen jetzt mal ein Auto. Und ich so, okay, und was? Und dann habe ich also auch so eine Weste gekriegt, so ein Ding. Und dann ist eine Kollegin, die ist dann raus auf die Straße, hat dann einfach so geschnitten. Und das war, du siehst schon vom Fahren her, oh, das ist jetzt ein älteres Pärchen. Die sind da so rausgefahren und die waren wahrscheinlich noch nie in ihrem Leben in der Verkehrskontrolle. Und dann ging das Fenster so runter und für das Bild muss ich als Erstes, habe ich gesagt, machen Sie sich keine Gedanken. Das ist nur für ein Foto, wir brauchen das jetzt so. Ich war aufgeregter, glaube ich, als wirklich die zwei, also das Pärchen, was da gefahren ist. Aber was macht es mit dir, wenn du in so einer Situation bist? Auf die Straße dich zu stellen, eine Kelle hochzuhalten und jemanden darüber zu machen, ist ja auch ein Konflikt für den du anhältst, was auch immer. Und das alles so zu bewältigen und ein bisschen hautnah zu spüren, war natürlich super, bis wirklich, war ja überall, war Wasserpolizei, Hundestaffel, wir haben sogar ein Rezept für Hundekekse da. Echt? Wir haben nichts ausgelassen. Also das ist
durfte da der Hund probieren? Sind da verschiedene Rezepte gemacht worden?
Ganz so weit ist es nicht. Der hat alles gefressen. Also es war quasi wurscht. Aber es war immer ein sehr ernstzunehmender Talk und es war immer wieder unfassbar schön zu sehen, mit welcher Professionalität wird hier gearbeitet, mit welcher absoluten Ausbildungsstärke wird hier gemacht und getan, wie man sich wirklich um die Leute kümmert. Also ich habe das einmal 1:1 ungefiltert bekommen. Also es ist nicht so, dass da irgendjemand weiter mit dabei stand. Also ich habe mit dem wirklich schon so geredet und daraus wurden dann die Texte. Und das ist schon auch echt beeindruckend. Es ist nach wie vor auch beeindruckend, mit wie viel Herz und Leidenschaft, ich nenne es jetzt mal für den Abschnitt, wo der Polizist im Dienst ist, dabei ist. Denn, und das ist etwas, ich kann mich von einem vom USK erinnern, der hat gesagt, ja, das macht er jetzt dann 6 Jahre und danach geht er auf eine andere Weiterbildung, weil dann möchte er in Richtung Kommissar und was auch immer gehen. Und da habe ich erst einmal auch verstanden, was das intern eigentlich, Entschuldigung, wenn ich das so sage, vom Job her, was es dir für Möglichkeiten gibt der Entwicklung. Und das ist ja eben auch zum Beispiel der klassische Streifenpolizist, ich glaube, man sagt es so, das ist ja eigentlich der, der alles können muss. Diese Sonderabteilungen, USK und wie sie alle heißen, ja, die in Dachau, die habe ich beim Training gesehen, die haben halt einen Bus geschoben. Also die fahren mit dem Bus, zum Training schieben die den Bus bei 38 Grad, ja, und sind aber auch gut drauf, muss man jetzt sagen. Aber dass du innerhalb der Polizei auch so verschiedene Richtungen gehen kannst, das heißt, das hat was, wann ist vielleicht dein Körper nicht mehr in der Lage, das mitzugehen, wann ist vielleicht auch, dass du sagst mental, ich brauche den nächsten Reiz, also man kümmert sich auch intern wahnsinnig gut und das hat mich echt beeindruckt. Also da muss ich gestehen, einmal so ein bisschen einzutauchen und trotzdem habe ich es ja nur gestriffen. Ich habe ja trotzdem nur so Details gekriegt. Aber da ist ein ganz faszinierendes Werk, das in sich geschlossen auch agiert, was so wirklich beweglich ist, je nachdem, mit welchen Herausforderungen da sind, dass wir draußen, jetzt bin ich mal wieder Bürger, so in der Tiefe gar nicht wissen können, auch vielleicht auch gar nicht wissen sollen, das ist auch nicht böse gemeint und das ist schon etwas, da habe ich wahnsinnigen Respekt davor und deswegen, wie gesagt, was hält in unserer Gesellschaft zusammen? Wer sind wir? Auf wen können wir uns verlassen? Welche Werte haben wir gerade im Moment? Und das bildet die bayerische Polizei für mich wirklich super ab. Und natürlich kann man nie für alle die Hand ins Feuer legen. Irgendein Depp wirst du auch einmal begegnen, weil du vielleicht einmal falsch geparkt hast oder was auch immer. Und dann muss man sich aber auch mal fragen, schuld warst du selber. Also so ist auch nicht. Es sind alles Menschen. Aber ich finde wirklich, das ist ein faszinierender Kosmos, den ich da kennenlernen durfte und bin da ganz stolz, dass das gelungen ist, denn wir sind ein bisschen, da muss man auch wirklich noch einmal Ihnen einen großen Dank sagen, wir sind ein bisschen unter dem Radar der Wahrnehmung, sind wir jetzt von Präsidium zu Präsidium gegangen. Alle haben gewusst, es gibt ein wenig ein Buch, aber keiner hat wirklich verstanden, was wir machen. Bis zum 5.12., damals kurz vor der Weihnachtsfeier, da war ich der letzte Punkt, wo alle Präsidenten da waren und da haben wir das Buch eigentlich schon fertig gehabt und haben wir das präsentiert und das war so ein Geniestreich unter den Hermanns, kann man jetzt so sagen. Ja. Und dann waren sie dann plötzlich dann alle mit am Boot und waren sie dann auch alle sehr stolz. Und ich weiß nicht, ob es jemals sowas nochmal geben könnte, weil eine Behörde ist keine Firma. Das sind ganz andere Dinge, die da greifen. Das muss man verstehen. Und ich glaube, in keinem anderen Bundesland ist das möglich. Also in Berlin gibt es sowas nicht. Das ist typisch, weil die Bayern anders zusammenhalten, weil bei uns die Uhr noch ein bisschen anders ticken. Ich möchte das so sagen und das steht mir zu. Dankeschön.
Sagt Alexander Herrmann, ja, der Spitzenkoch. Und Joachim Herrmann, der Innenminister, der das ja schon zeitlang macht. Wenn Sie sich das anhören, was der Alexander Herrmann sagt, dann hört sich das wahrscheinlich schon auch in Ihren Ohren gut an, weil da hat man nicht viel falsch gemacht.
Ja, natürlich hört sich das gut an. Und ich glaube, dass das viele Menschen begeistert, wenn man Alexander Herrmann so zuhört, wie er über die Polizei redet, wie er die bayerische Polizei erlebt. Und ich denke, es kann noch mehr Menschen so gehen, wenn sie ein bisschen näher hinschauen. Manche haben ja auch nur eine oberflächliche Wahrnehmung unserer Polizeiarbeit. Aber ich bin schon sehr dankbar. Und Alexander Herrmann bringt es ja immer wieder auch über die Medien rüber. Und das tut, glaube ich, einfach vielen unserer Kolleginnen und Kollegen in der Polizei wirklich gut. Ist ja richtig so. Und so sind viele jetzt natürlich noch mehr auch Alexander Herrmann Fans geworden. Und das ist auch richtig. Also das ist einfach eine runde Sache insgesamt. Und darum freue ich mich, kann nur immer wieder sagen, bin ja auch sehr, sehr dankbar für Ihr Engagement, lieber Alexander Herrmann.
Gerne. Frau Kunert, als Sie ihm gerade eben zugehört haben, wie oft haben Sie da Ja gesagt und wie oft haben Sie gesagt, Moment, weiß ich nicht, ob
es... Eigentlich schon durchgehend Ja.
Ja? Ja. Wie fühlt sich das an, wenn, sag mal, von einem Außenstehenden, der aber schon jetzt fast überall reinschnuppern konnte, so ein Feedback kommt für die Polizeiarbeit?
Ja, ist schon sehr schön, weil man wünscht sich eigentlich, dass viele Menschen eigentlich mehr sehen würden von der Polizeiarbeit, was natürlich nicht geht. Nur einen Tag vielleicht mal so ein kleines Mäuschen spielen, damit sie wissen, okay, das sind die Leute, die immer als erstes überall dastehen, ob es jetzt was Schlechtes ist, was wir mitkriegen oder auch was Gutes. Das ist, glaube ich, schon ganz schön für einen Außenstehenden, das mal zu sehen und deswegen freut einen das schon umso mehr dann.
Herr Littel, aber es gibt ja Gott sei Dank auch in allen Präsidien die Möglichkeiten, ich glaube bei Tagen der offenen Tür, und es gibt immer wieder die Möglichkeiten, auch mit den Inspektionen vor Ort in Kontakt zu kommen.
Ja, ja, ich denke, dass das ganz wichtig ist, dass wir auch gerade als Bayerische Polizeistiftung immer wieder schauen, dass wir eine gewisse Präsenz haben, vor allem auch intern. Ja, also wir haben Jahre gehabt, seit der Gründung der Stiftung, da war das eher so ein Dornröschenschlaf, da ist es nicht richtig wahrgenommen worden. Und das hat man gemerkt vor vielleicht 10, 15 Jahren und hat dann auch die interne Werbung nach vorne gebracht. Interne Werbung heißt für mich, dass wir einfach Augen und Ohren in ganz Bayern unterwegs haben, wenn da irgendwas auffällt, wenn irgendwo ein Vorfall ist, dass einfach diese erste Information, da ist jetzt eine Kollegin, ein Kollege schwer verletzt worden, dass die bei uns landet. Das macht's aus. Ich sage immer ganz salopp, um den Rest kümmern wir uns schon. Ja? Aber diese Erstinformation ist halt ausschlaggebend. Und das funktioniert. Und dafür sind natürlich Tag der offenen Türe, natürlich auch sowas wie das tolle Neujahrskonzert vom Polizeiorchester. All das sind Dinge, die uns da nach vorne bringen in der Wahrnehmung.
Alexander Herrmann hat gesagt, das Buch ist erstmal so ein bisschen unterm Radar gewesen, bis es dann quasi wie aus der Torte gehüpft ist. Ja? Wie unter dem Radar oder wie sehr unter dem Radar ist denn die Polizeistiftung? Wie bekannt ist sie in der Öffentlichkeit? Weil sie finanzieren sich ja mit Spenden. Sie müssen ein großes Interesse haben, dass auch außerhalb der Blaulicht, außerhalb der Polizeifamilie die Stiftung bekannt wird.
Also tatsächlich mittlerweile besser. Dass wir die Resonanz von der Bevölkerung haben, sehe ich jetzt als Stiftungsvorsitzender unter anderem daran, wenn wir eine Geldspende bekommen, eine Überweisung bekommen und da steht drin, danke für euren Dienst. Danke, dass ihr da seid. Danke, dass ihr ganz speziell an dem und dem Tag mir geholfen habt. Also das ist für mich Beweis genug und das nehme ich dann auch immer und du es in den einzelnen Terminen immer mit einbringen, weil natürlich, ich habe es vorhin schon erwähnt, wir mit einem gewissen Klientel zu tun haben und wir dann vielleicht doch mal vergessen, dass wir vielleicht mit 2 oder 3% zu tun haben und die anderen 97, so wie der Minister auch sagte, uns sehr, sehr wohlgesonnen sind. Und davon profitiert die Stiftung. Wir müssen uns halt immer in Erinnerung rufen, manchmal mit so ganz tollen Sachen wie mit der Heldenküche, manchmal im Kleinen, dass wir über Fälle berichten auf Social-Media-Kanälen. All das gehört dazu, dass wir immer wieder in Erinnerung gebracht werden.
Frau Kunert, wann haben Sie denn erfahren, dass es die Stiftung gibt, als Sie den Unfall hatten? Oder weiß man das generell schon vorher? Wenn was ist, dann gibt es die Stiftung.
Also bei uns war es so, dass schon mehrere Kollegen mit der Polizeistiftung zu tun hatten und ihnen durch die Polizeistiftung geholfen wurde. Und dann wurde meins halt auch weitergemeldet durch einen Kollegen und dann war die Polizeistiftung auf einmal da und ich bin ihnen auch sehr dankbar.
Weil Sie vom Dornröschenschlaf vorher gesprochen haben, was war eigentlich die Initialzündung für die Polizeistiftung?
Tatsächlich ein Ereignis in den 70ern, 1976. In Nürnberg ist ein Geschäftsmann entführt worden und die damaligen Spezialeinheiten haben den Geschäftsmann Gott sei Dank unblutig befreien können. Und als Dank wollte der Herr dann der Polizei was Gutes tun. Und letztlich ist diese Stiftung gegründet worden, dann 1977. Das heißt, wir bereiten uns auch so langsam auf unser 50-jähriges Jubiläum vor. Und diese Satzung, die damals niedergeschrieben wurde, lässt uns Gott sei Dank sehr viel Spielraum, dass wir eine Formulierung drinstehen haben, dass die Verletzung in Ausübung des Dienstes passiert sein muss. Und das lässt uns diese Möglichkeiten und nicht diese Eingrenzung auf, dass es ein rechtswidriger Angriff zum Beispiel von Einstellung, die man sein muss. Weil viele Verletzungen, so wie vorhin erwähnt, wenn man jemanden hinterherläuft, können die gravierendsten Verletzungen passieren, die wären sonst eben außen vor. Und da bin durch Zufall sicherlich, aber sehr dankbar drüber.
Ehrenamtlich arbeitet die Polizeistiftung natürlich, je mehr Spenden, je besser.
Natürlich.
Wie immer bei Spenden fragt sich jeder, der zuhört, kann ich das steuerlich absetzen? Wo spende ich dahin?
Also wir achten sehr darauf, dass wir unsere Gemeinnützigkeit natürlich behalten. Die haben wir. Letztlich kann über viele Wege uns jemand Geld spenden. Man könnte sagen, genug kann es nie sein. Ist tatsächlich so, aber wir sind grundsolide aufgestellt, aber wir wollen natürlich dieses Niveau auch halten. Ja, das heißt, ich möchte auch, oder irgendwann mein Nachfolger, möchte auch in der Lage sein, jemanden wie der Lisa auch eine dementsprechende Zuwendung, eine respektable Zuwendung zu geben, ja, ohne überhaupt mal über Geld zu reden. Das wollen wir sicherlich an der Stelle nicht tun, aber dass einfach das unterstrichen wird. Und dafür brauchst du natürlich Spenden, sei es über PayPal, sei es ganz normal über unsere Spendenkonten, sei es über so tolle Geschichten wie Autogrammstunden mit dem lieben Alexander Herrmann, wo uns die Bücher aus der Hand gerissen werden, ja, weil jeder gerne ein Autogramm und eine Signatur haben möchte, bis hin, und ich kann es immer wieder nur erwähnen, zu diesem tollen Einstand jedes Jahr im Januar mit dem Neujahrskonzert, wo wir gefühlt jedes Jahr einen neuen Spendenrekord zu verkünden haben. Das ist alles das, was natürlich uns gut tut.
Wenn wir ein bisschen in die Zukunft schauen, nicht in die Zukunft der Stiftung, sondern in die Zukunft der Polizeiarbeit, der Öffentlichkeitsarbeit, was macht Ihnen am meisten Freude und was macht Ihnen am meisten Sorgen im Moment?
Am meisten Sorgen? Naja, das ist schon die Entwicklung tatsächlich, dass man nicht weiß, wie es weitergeht. Also gerade die Messeangriffe werden immer mehr. Ja, das ist halt das, wo man sagen muss, okay, das ist schon ein gravierender Nachteil, vor allem für Leute, die jetzt eine Familie haben. Ich habe jetzt noch keine eigenen Kinder. Ich meine, ich muss mir jetzt noch nicht so viele Gedanken machen, wenn ich auf der Straße bin. Aber für einen Familienvater oder eine Mutter ist das halt dann schon was ganz was anderes. Ja, weil es kann sich, wie gesagt, schnell entwickeln. Und mir macht tatsächlich am meisten Freude, dass es einfach so abwechslungsreich ist bei uns. Kein Tag ist wie jeder andere. Man weiß nicht, was einen erwartet. Man hilft Leuten. Ich finde es einfach schön.
Haben Sie auch so einen Traum, wie es weitergeht, wenn alles ideal läuft?
Ich weiß es noch nicht. Ich halte es mir noch offen, wo die Wege hinführen.
Das ist kein Fehler taktisch, ne?
Nee, das ist total richtig. Und ich glaube auch, dass man ja, wenn man da startet, und noch einmal, der klassische Polizist kommt als erstes überall hin, muss am schnellsten einschätzen, was ist jetzt zu tun, auf was muss ich achten. Da ist eigentlich die höchste, ich nenne es einmal, situative Intelligenz gefordert. Und ich glaube, irgendwann einmal findet man dann seinen Weg und man findet seine Stärken. Denn das ist ja immer die große Herausforderung bei uns heute, bei allen ist ja, wir messen uns ja immer am Fehler. Wenn du jemanden fragst, was kannst du nicht, dann kann er dir drei Sachen sagen. Wenn du sagst, was kannst du besonders gut, dann ist erst einmal lange Stille. Und wenn er was sagt, dann vielleicht gern mit einem Aber. Und da muss man, glaube ich, bei solchen Einsätzen irgendwann mal feststellen, was gelingt mir eigentlich besonders gut? Wo habe ich meine Stärke? Und dann kannst du, glaube ich, innerhalb der Polizei diese immer besser zuspitzen in einer Form von Trichter und kannst es als persönliche Karriere dann einfach auch annehmen. Also so würde ich es halt einfach machen, gell? Weil das einfach sinnvoll ist. Aber vor allem wirklich Stärken bei sich selber erkennen und gute Dinge nicht immer auch kleinreden. Das machen wir aber alle. Das ist eine menschliche Geschichte, das ist eine gesellschaftliche Geschichte, dass wir immer hadern, wenn was gut ist. Und da muss man mal auch der Mischung zwischen 5 Grad und für sich selber stolz sein. Und dann findet man einen Weg. Und dann glaube ich, dann komme ich nochmal zurück zur Polizei und hast du da natürlich ein Portfolio an Möglichkeiten. Das ist schon sehr gut. Das musst du zwar dann schon auch erarbeiten, so ist alles, wird nichts geschenkt, aber du hast die Möglichkeit und das ist schon nicht verkehrt.
Wie gut was ist, wie gut was ankommt, dann merkt man immer daran, wie die Bewerbungslage ist, Herr Minister. Wie zufrieden sind Sie mit der Bewerbungslage bei der Polizei oder generell, wie Beamtinnen und Beamten begeistert sind?
Insgesamt sieht es für die Bayerische Polizei immer noch sehr gut aus. Wir haben ja bekanntermaßen insgesamt in unserem Land inzwischen in einigen Bereichen Fachkräftemangel. Aber wenn wir sehen, für die Stellen, die jedes Jahr bei der Bayerischen Polizei besetzt werden, und in den letzten Jahren waren es immer so 1400, 1500, 1600 im Jahr, hatten wir meistens schon das 5-, 6-, 7-, 8-fache an Bewerbungen. Wir konnten uns also immer noch sozusagen die Besten aussuchen und diejenigen, die eingestellt wurden, können dann auch stolz darauf sein, dass sie zu den Besten gehören, schon vom Start weg. Das ist schon, denke ich, immer noch beachtlich. Das zeigt, dass auch in der jungen Generation die Bayerische Polizei durchaus ein gutes Image hat. Ich sage mal ganz vorsichtig, das ist nicht im gleichen Maße in allen Bundesländern so der Fall. Das zeigt schon, auch was die Reputation der Polizei hier im Freistaat Bayern anbetrifft, was die Stimmung in der Bevölkerung anbetrifft und dann eben gerade auch in der jungen Generation. Das ist ein, denke ich, sehr gutes, positives Zeichen. Wir wollen weiter alles dafür tun, dass das so bleibt. Wir wollen guten, starken Nachwuchs haben, denn die Herausforderungen sind enorm. Aber es ist in der Tat so, dass ja auch die Chancen enorm sind. Es ist eine solche Vielfalt an Tätigkeiten in der bayerischen Polizei. Das sind, wie es gerade angesprochen worden, die Spezialeinheiten, aber genauso der Streifendienst und die Streifenbeamten, auch die, die zu Fuß gehen und die, die mit dem Fahrrad fahren. Und wir haben Hubschrauberpiloten und wir haben Personen, die intensiv auch im Wasser im Einsatz sein können. Wir haben die Spezialisten in der Kriminalpolizei. Wir haben Spezialisten in der Verkehrspolizei. Es ist ein wirklich breites Spektrum und es muss deswegen auch einer, der ganz am Anfang steht, sich noch nicht entscheiden, dass er ganz genau das eine will. Es gibt manche jungen Kollegen, die haben von vornherein vor, ich will das und das werden, das ist meine Zielvorstellung und manche sind eben auch offen und dann ergeben sich manche Überraschungen in der weiteren Entwicklung. Auf jeden Fall, wir haben ein unheimlich breites Spektrum und die großen Herausforderungen aktuell sind natürlich vor allen Dingen jetzt das Thema der Informationstechnologien, die IT-Entwicklung, die Cyberkriminalität, wo wir immer mehr Spezialisten brauchen, die eben gerade auch mit diesen modernen Technologien entsprechend zurechtkommen und die Kriminellen in diesem Bereich richtig zu bekämpfen müssen. Also wirklich ein riesiges Spektrum und insofern können wir auch praktisch nahezu jeder jungen Frau, jedem jungen Mann in unserem Land da auch eine attraktive Beschäftigung bei der Polizei bieten.
Also das Portfolio der bayerischen Polizei ist riesengroß, absolut vielfältig. Sollte irgendwas passieren, ist der Staat da und in Ausnahmesituationen auch die Polizeistiftung. Ganz am Schluss noch, wenn uns jetzt Hörerinnen und Hörer zugehört haben und sagt, ich finde das echt toll, was möchten Sie noch mitgeben von der Polizeistiftung?
Dass wir tatsächlich etwas tun, was für die Kolleginnen und Kollegen ganz wichtig ist. Wir unterstützen diese Wertschätzung, die jeder Einzelne verdient hat, dafür, dass er 24/7 seinen Dienst für uns leistet. Uns meine ich jetzt nicht nur die Polizei, sondern uns meine ich die Bevölkerung, für jeden Einzelnen. Wir sind da und wir unterstützen das. Und wenn man uns als Stiftung unterstützen mag, dann gerne.
Frau Gunert?
Ja, ich kann nur noch mal sagen, danke an euch. Die Polizeistiftung hat auch Polizeihäuser, wo man auch umsonst dann quasi noch einen Aufenthalt angeboten bekommt, wenn einem was passiert. Das ist wirklich eine super tolle Sache. Man kommt super runter. Es ist wahnsinnig. Nicht gut, dass es die Leute gibt bei der Polizeistiftung.
Alexander Herrmann als einer der sichtbarsten Prominenten, die die Polizeistiftung und die Polizei unterstützen.
Ich glaube, wir haben alle einen großen Respekt von dem, was die Polizei im Alltag leistet und es schadet nicht, die Dankbarkeit zu zeigen. Also wenn einmal irgendwo ein Polizist steht, was auch immer, einfach mal hinzugehen und sagen, vielen herzlichen Dank, toll, dass es euch gibt, weitergehen. Das ist der kleine Moment, wo man die wirklich erreicht und darum geht es eigentlich oft. Nichts im Leben ist selbstverständlich und auch das, was die Kolleginnen und Kollegen da von der Polizei da leisten, ist nicht selbstverständlich und es ist ein hoher Druck. Ich habe da großen Respekt davor und deswegen bin ich ganz, ganz demütig dankbar, dass es euch so gibt.
Herr Minister, abgesehen von der Polizei haben Sie den Schirm ja auch weiter aufgespannt mit nicht all der Helden tragen Trikots, um in der Öffentlichkeit das Bewusstsein zu schärfen für das, was die Hilfskräfte, was die Polizei tut. Wie ist die Zwischenbilanz? Was können Sie da noch drüber sagen?
Ich freue mich, dass ich zum Beispiel auch aus dem Sport eine ganze Reihe von namhaften Persönlichkeiten persönlich engagieren, ihr Gesicht sozusagen auch bei diesen Plakaten dafür hergeben, deutlich zu machen, ja, sie sind Stars im Sport, aber sie haben Respekt davor, dass es eben andere Helden gibt, bei der Polizei oder auch bei anderen Einsatzkräften entsprechend ihren Dienst tun. Und ich glaube, das ist auch ein tolles Zeichen, das motiviert vielleicht auch manchen Polizeibeamten, dass er auch den Respekt solcher Stars in Sport oder auch in anderen Lebensbereichen hat. Ich finde das ganz toll und wir sollten insgesamt überall unterwegs sein und mehr Respekt gegenüber den Menschen bekunden, die für unser aller Sicherheit unterwegs sind. Das gilt für die Soldaten der Bundeswehr, genauso wie für unsere Polizisten, die bayerischen Polizisten, genauso wie die für die Bundespolizisten und die Polizisten in allen anderen Ländern, für unsere Feuerwehrleute, für unsere Rettungssanitäter. Die haben alle bei jeder Gelegenheit viel Respekt verdient.
Respekt und Anerkennung, verbal, durch eine Geste, aber gern auch durch eine Spende für die Bayerische Polizeistiftung.
Genau.
Informationen gibt's unter
www.bayerische-polizeistiftung.de.
Das war Let's Talk Innenpolitik mit Joachim Herrmann, heute zum Thema Hilfe für Helfer in Not, die Bayerische Polizeistiftung. Mit dem Vorsitzenden der Polizeistiftung, erster Polizeihauptkommissar Thomas Lintl, mit Sterne- und Fernsehkoch Alexander Herrmann aus Wirsberg, einem prominenten Unterstützer der Stiftung, und mit Lisa Kunert, Polizeiobermeisterin, bei einem Einsatz verletzt und von der Stiftung unterstützt. Ständige Updates rund um alle Themen aus dem Bayerischen Staatsministerium des Inneren für Sport und Integration bekommen Sie auf den Social-Media-Kanälen auf Instagram und X unter bei-stmi oder auf Facebook unter dem Suchbegriff Bayerisches Innenministerium. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Bis zur nächsten Folge von Let's Talk Innenpolitik mit Joachim Herrmann. Ihnen eine schöne Zeit.